Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten April-Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Christina Balbach. Hallo.
Hallo Brigitte.
Beim letzten Mal bist du hier gesessen und hast gesagt, dass du leider nur vom Schreibtisch aus recherchieren konntest, weil es um Gaza ging. Dann hast du am Ende gesagt, wenn du wiederkommst, dann berichtest du von deiner jüngsten Reise. Die ging nach
Madagaskar.
Und darüber reden wir heute nicht.
Nee, da reden wir noch nicht darüber. Das schieben wir noch ein bisschen.
Weil in der Zwischenzeit eben der Iran-Krieg ausgebrochen ist, der auch den Libanon betrifft. Und da kennst du dich richtig gut aus. Da warst du mehrfach. Da hast du inzwischen mit ganz vielen Leuten telefoniert, gewhatsappt und geschrieben.
Ja, tatsächlich. Da habe ich viele Kontakte und deswegen schauen wir da heute hin, weil manchmal wird man ja auch von den aktuellen Ereignissen dann so ein bisschen eingeholt. Wir konnten auch lange nicht so richtig einschätzen, wo geht's hin, aber die Lage ist prekär und davon erzähle ich jetzt heute einfach.
Ich sag mal dazu, wir nehmen heute am 19. März auf, weil bis zum 1. April, wenn diese Folge rauskommt, kann alles Mögliche schon wieder anders sein. Also wir haben den Wissensstand vom 19. März und du hast einen ganz aktuellen Wissensstand, vor allem über die Lage eurer Projektpartnerinnen und Projektpartner. Magst du trotzdem 3 Stichworte sagen?
Ja, du weißt ja, ich bringe normalerweise sehr gerne etwas mit zum Anfassen, zum Riechen, zum Schmecken oder auch sehr gerne auch zum Hören. Heute habe ich allerdings nur Nachrichten und Berichte dabei. Nicht nur 3,
okay.
Sondern mehr, um den Bogen hinzubekommen. Und das ist das, was, glaube ich, heute unsere Folge mehr als genug trägt.
Ich helfe dir einfach mal. Du hast aus 3 Himmelsrichtungen was dabei, oder?
Ja, könnte man auch sagen. Ich kann aus den Dörfern im Süden berichten. Aus Beirut, das liegt Westen. Und aus der BK-Ebene. Im Osten. Mist, ich habe sogar noch was aus dem Norden dabei, aber nein, hauptsächlich tatsächlich aus diesen 3 Regionen des Libanon. Ja, damit sind wir wieder bei der 3.
Okay. Ich hatte jetzt nur gedacht, dass im Westen ja nur Wasser ist und da gibt's jetzt keine ProjektpartnerInnen.
Da liegt Beirut am Meer.
Okay, dann haben wir jetzt 4. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Ich könnte noch kurz was Nettes sagen zum Thema Gaza.
Ja?
Also, bevor wir jetzt in den Libanon gehen, tatsächlich, weil ich gerade an unsere letzte Sendung denke, die wir zusammen aufgenommen haben, da ging es ja um die Gaza-Geflüchteten in Ägypten, um Gaza, um Rafah. Und manchmal ist es ja auch schön, wenn man da nochmal was Aktuelles zu hören bekommt.
Ja.
Und tatsächlich kann ich berichten aus der einzigen katholischen Gemeinde in Gaza, du erinnerst dich?
Ja.
Der Gabriel Romanelli, der dort ausharrt mit seinen Leuten.
Der Schokolade verteilt hat.
Auch an Weihnachten, genau. Da habe ich jetzt mitbekommen, dass die Gemeinde und auf dem Compound jetzt tatsächlich angefangen wurde, wieder Schule zu machen. Weil darüber hatten wir uns sehr unterhalten.
Genau.
Wann kann das wieder sein? Man muss den Kindern was bieten. Und das scheint zumindest angefangen zu haben. Die 2 anderen Schulen sind mit Geflüchteten belegt, aber so ein bisschen Schule gibt's da. Und das wollte ich jetzt zu Anfang noch berichten, mal als Good News.
Ja, toll. Ich meine, den Kindern was bieten klingt immer so wie, die brauchen Unterhaltungsprogramme. Aber es ist ja wirklich total wichtig, dass die einen strukturierten Tag haben und eine Perspektive.
Ganz wichtig. Das ist teilweise das Einzige, an das die sich irgendwie heften können. Und deswegen, ja, das hatte ich noch auf dem Zettel. Das wollte ich unbedingt loswerden.
Und jetzt wandern wir ein bisschen nach Norden.
Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach Norden. Gar nicht so weit eigentlich. Ja,
ne?
Ist ja alles sehr, sehr komprimiert beieinander.
Und beides sehr kleine Gebiete. Mhm. Libanon hat wie viel Einwohner?
Libanon hat so um die 7 Millionen. Und man kann es ja auch sehr gut abfahren. Das habe ich ja auch schon getan. Ich war ja schon 2-mal dort. Und da kann man auch so wirklich diese Runde machen von Beirut aus, dann auf die Ebene, die BK-Ebene und über die Pässe und den Norden und Tripoli zurück ans Meer. Es ist ein wunderschönes Land. Das hat mich damals gepackt und ich habe ja auch immer noch gute Kontakte dahin und zu den Leuten.
Genau, und ich habe vorher mal nachgeschaut. Du warst 2023 hier und hast davon berichtet, von dieser BK-Ebene, wie man dann über den schneebedeckten Berg fährt und runter, da kommen dann die Lärchen?
Die Zedern.
Zedern. Auf jeden Fall
das
so Bäume.
Wahrzeichen des Libanon.
Das Wahrzeichen des Libanon, genau. Und du warst, hattest total leuchtende Augen und es muss wunderschön gewesen sein.
Also es ist tatsächlich landschaftlich sehr schön und aber auch die Menschen sind einfach wahnsinnig einnehmend und das ist auch, ich bin viel verbunden und das ist auch der Grund, warum ich viel mitbekomme aus dem Land. Und die Lage ist einfach momentan sehr prekär wieder für dieses kleine Land, das sowieso schon unter großen Problemen leidet. Wir hatten ja auch früher schon darüber gesprochen, es ist immer noch eine große Wirtschaftskrise. Es sind immer wieder Regierungskrisen im Land. Kein anderes Land der Welt beherbergt so viele Geflüchtete im Verhältnis zur Bevölkerung, die ja sehr klein ist. Der Syrienkrieg hat das Land auch jahrelang in Beschlag genommen, der ja direkt an der östlichen Grenze auch stattgefunden hat und viele Geflüchtete in den Libanon gebracht hat. Nach Süden hin dauerhafter Konflikt mit Israel. Ja, also sehr gebeutelt. Die Mittelschicht ist schon vorher auch zunehmend in Armut gefallen. Immer wieder gibt es Notsituationen, dass es am Diesel fehlt, dass es an Lebensmitteln fehlt. Diesel ist immer so, sagt man so dahin, aber es ist wahnsinnig wichtig, um auch für Heizung zu sorgen, für Brennstoff.
Das ist so ein, wie nennt man das, so eine Kennziffer oder so ein Erkennungszeichen, wenn Diesel knapp ist, dann sieht es richtig übel aus.
Ja, das ist definitiv so.
Also in allen Bereichen richtig übel aus.
Und im Libanon ist der Winter...
Um die Autofahrer, die nicht mehr mit ihrem Dieselauto fahren können.
Einmal, sondern, um die Transportwege zu benennen, aber tatsächlich auch, um die Heizung anzusprechen. Im Libanon ist klimatisch auch immer wieder richtig Winter, also da liegt auch Schnee und das bringt die Menschen dann in große Probleme. Dann hatten wir auch damals, deswegen nenne ich es auch nochmal, es ist so ein ganz wichtiges Kennzeichen für den Libanon, diese große Explosion im Hafen von Beirut, die ja die halbe Stadt in Mitleidenschaft gezogen hat und in Trümmern gesetzt. Teilweise ist es gar nicht wieder aufgebaut worden, weil Geld fehlt. Und bis heute ist auch nicht aufgeklärt worden, wer dahinter steckt und wer hier Verantwortung übernimmt. Und das sind also Puzzleteile, die es für die Menschen im Land sehr schwer machen.
Vielleicht können wir mal die derzeitige Lage, wie gesagt, 19. März zusammenfassen. Also was ist bisher passiert? Wie ist es denn jetzt diesmal zu dieser Lage gekommen?
Das können wir ja ganz kurz auch nur skizzieren. USA und Israel haben ja den Iran angegriffen. Das war Ende Februar. Und nachdem dann diese Bestätigung auch da war, dass der Revolutionsführer, der Ayatollah Khamenei, tot ist, hat die schiitische Miliz Hisbollah vom Libanon aus Israel angegriffen, sich auch gleich dazu bekannt. Und dann kam natürlich der Gegenschlag. Und das ist jetzt seit Anfang März, also eigentlich noch gar nicht so lange. Aber das hat sich wahnsinnig hochgeschaukelt und ist schon sehr gefährlich für die Menschen.
Und man muss dazu sagen, dass es eben nicht der Staat Libanon war, der beschlossen hat, parlamentarisch irgendwie in den Krieg einzugreifen, sondern es war eine terroristische Organisation, die das Land in den Krieg geführt hat.
Genau, und dieser Angriff war auch nicht legitimiert vom Staat Libanon, muss man auch klar sagen, wobei man dazu wissen muss, dass die Hisbollah ist nicht nur eine schiitisch-islamistische Miliz, sondern sie hat auch, ist auch eine politische Kraft im Land tatsächlich, gar nicht so unerheblich. Sie ist eine Partei und die Hisbollah sitzt auch in der Regierung. Aber es gibt eben diesen militärischen Arm schon immer, auch finanziert durch den Iran. Und dieser militärische Arm ist immer noch sehr aktiv. Und der hat jetzt auch diesen Angriff gestartet.
Und ein echtes libanesisches Militär gibt es auch?
Klar, der Staat Libanon hat ein Militär. Das ist aktuell aber nicht in diesen Konflikt mit einbezogen. Und der Außenminister hat jetzt auch tatsächlich nochmal Stellung bezogen, dass dieser Angriff auch von der Hisbollah natürlich abgelehnt wird, seitens des Staats Libanon auch nicht offiziell legitimiert ist. Im Gegenteil, man war ja gerade so weit, auch Gespräche zu führen, um Frieden in der Region zu schaffen, dass die Hisbollah sich entwaffnen muss, die Waffen niederlegen muss und diese Waffenarsenale zum Beispiel ganz offiziell an die libanesische Regierung übergeben werden sollen. Das war der Stand der Dinge. Ich meine, der letzte kriegerische Konflikt Israel gegen die Hisbollah und andersherum, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war ja jetzt erst 24. Waren ja auch Kämpfe im Süden. Status quo ist, es herrscht momentan eigentlich immer noch ein Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel. Der wird auch überwacht von UN-Truppen, also UNIFIL-Truppen sind auch dort. Deswegen hat man auch gute Zahlen, die belegen, dass während dieser Zeit natürlich dieser Waffenstillstand, wie leider so viele, sehr brüchig war oder auch überhaupt gar nichts getaugt hat. Israel hat auch täglich die Region trotzdem überflogen. Und im Zuge dessen wurden davor, als es diese kriegerischen Auseinandersetzungen gab, wurden ja auch heftige Angriffe auf Beirut geflogen. Und da hat man diesen Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah ausgeschaltet, sagt man immer, das ist ein blödes Wort. Er ist getötet worden, auch hohe Hisbollah-Funktionäre. Und deswegen waren jetzt, glaube ich, auf allen Seiten, also sowohl die Libanesen als auch die Israelis, sehr erstaunt darüber, mit welchem Arsenal und welcher Wucht jetzt die Hisbollah nochmal Israel angreifen konnte.
Also diese Ausschaltung, die wir so nicht nennen wollen, war 2024 und eigentlich haben die Israelis gedacht, die Waffen wären schon in den Händen der libanesischen Regierung oder mehr Waffen.
Man hatte die Hisbollah als deutlich schwächer eingeschätzt, okay. Sagen wir es mal so.
Aber das wäre ja über diesen Weg gegangen, ne?
Richtig,
dass sie
genau.
Die Waffen schon abgegeben hätten.
Und jetzt hat man eben gesehen, es ist nicht so und damit hat, glaube ich, auch der libanesische Staat, der eben sehr schwach ist, auch nicht gerechnet und ist jetzt da so ein bisschen ratlos, was zu tun ist. Und wir haben es mit einer klassischen Pattsituation zu tun. Die Hisbollah sagt, solange Israel mit Bodentruppen im Süden des Libanon ist, wir kriegen es ja auch gerade mit, eine Pufferzone soll eingerichtet werden, Bodentruppen sind im Land. Da sagt die Hisbollah, solange legen wir die Waffen nicht nieder. Und Israel sagt, gut, wenn die Hisbollah sich nicht entwaffnet, das ist unsere Bedingung, damit dieser Krieg enden kann, dringen wir weiter ins Land vor und greifen an.
Das war so die großpolitische Lage, aber was bedeutet das denn für die Menschen im Libanon?
Es wurden jetzt wieder Leute vertrieben, hauptsächlich aus dem Süden und aus den südlichen Vororten von Beirut. Die Zahlen, wenn wir sprechen über den Beginn des Konflikts mit Anfang März, jetzt sind wir bei über 1 Million Binnengeflüchteten, binnenvertriebenen Menschen.
1 Million von 7 Millionen Einwohnern, das muss man sich dann auch nochmal wieder im Verhältnis.
Da sind wir dann bei?
Bei jeder 7. Person.
Ja, also es sind wahnsinnig viele. Und dazu kommt, obwohl der Libanon immer im Zentrum dieser Nahostkonflikte stand, obwohl es immer wieder auch Kriege und Konflikte gab, der Libanon hat nicht die Mittel gehabt, hat sie auch heute nicht, um sichere Strukturen zu schaffen für solche Fälle. Es gibt keine Bunkerstruktur im Libanon, es gibt keine Shelters. Wir hören ja auch täglich in den Meldungen aus Tel Aviv und so weiter, wie sich der Alltag für die Menschen da...
Shelter sind Unterschlupf,
genau,
wie sich Schutzunterkünfte.
Der Alltag gestaltet, weil dieser Alltag geht ja weiter. Die Menschen müssen zur Arbeit, müssen ins Büro, dann ist wieder Alarm, dann geht man in die Bunker.
Wenn welche da sind.
Die gibt es im Libanon nicht tatsächlich. Mhm. Die gibt es auch nicht in der Hauptstadt Beirut.
Ah, okay.
Und momentan werden wahnsinnig viele Notunterkünfte eröffnet. Das tun Partner von uns, das tun andere Hilfsorganisationen, das tut das libanesische Rote Kreuz. Also man ist da wirklich mit vereinten Kräften vor Ort. Heißt auch wieder keine Schule, keine Uni für so viele vor Ort, die das immer wieder leidvoll erfahren müssen, dass es wieder mal ausfällt. Manchmal liegt es nur an den Stromausfällen, dann liegt es wieder an einem Konflikt. Momentan, wie gesagt, die offiziellen Gebäude werden umfunktioniert. Schulen werden zu Notunterkünften, aber die reichen bei Weitem nicht aus für diese. Wir haben es ja gerade gehört, wir sprechen von über 1 Million. Allein in der Hauptstadt Beirut sieht man ja auch gerade immer wieder in den Medien, sitzen ganz viele Familien einfach an der Straße. Also sie sitzen entlang der Corniche, auch an dieser Strandpromenade, die man so kennt aus Beirut, haben kein Dach über dem Kopf. Und das muss man sich eben auch vorstellen, wenn dann Angriffe geflogen werden, Luftangriffe, wenn Bomben fallen, sitzen diese Menschen und die vielen kleinen Kinder einfach im Freien auf der Straße.
Und warm ist es da auch noch nicht?
Es ist ausgehender Winter. Es ist auch in Beirut kühl, aber noch kälter und vielleicht auch tatsächlich noch eine Stufe prekärer aus verschiedenen Gründen ist es in der Beka-Ebene.
Die ist im Osten?
Die ist im Osten des Landes, quasi über dem Libanongebirge drüber, ist so eine Hochebene an der Grenze zu Syrien. Da haben wir auch einige Partner und deswegen kennen wir die Gegend sehr gut und die ist jetzt gerade auch in vielfacher Hinsicht wieder getroffen.
Also darüber reden wir im zweiten Teil. Lass uns mal zuerst in der Hauptstadt bleiben, in Beirut. Mit wem hast du denn da gesprochen? Ich erinnere mich, du hast in den letzten Folgen immer einen ganz persönlichen Informanten dort gehabt, nämlich den Mann, bei dem ihr immer euer Essen gekauft habt, einem Kioskbesitzer. Das ist immer, finde ich ja immer sehr spannend, was so ganz normale Leute über die Lage im Land sagen.
Ja, das ist tatsächlich immer sehr spannend für mich. Deswegen halte ich auch Kontakt zu ihm. Das ist Hashim Abdu. Der führt das Kiosk The Joyful Road. Und der ist immer mittendrin im Geschehen. Er trifft auch immer viele Leute, die vorbeikommen. Und der hat auch sehr geklagt und meinte schon wieder. Und irgendwie müssen wir da durch. Wir sitzen es aus. Er ist zum Glück eher im Norden des Zentrums mit seinem Kiosk platziert, weil momentan haben es die Menschen schwieriger in den südlichen Vororten und im Zentrum von Beirut.
Aber du hattest eben erwähnt, dass eben Schulen und die Unis wieder nicht funktionieren. Wie funktioniert es mit dem Essen?
Ja, also es ist auch sehr schwierig, was ich mitbekomme. Nahrungsmittelverteilung ist ein großes Thema.
Also wirklich Verteilung, Handel gibt es gar nicht mehr, oder wie?
Gibt's schon auch noch, klar. Der Aber Alltag schwierig. Läuft weiter. Also das ist auch immer das für uns schwierig, ja, sich genau. vorzustellen. Weil es war dann wieder ein Angriff, dann schreibe ich einer Assistentin eines Partners zum Beispiel, die schreibt dann, ich war gerade im Fitnessstudio und jetzt bin ich dann gleich im Büro und melde mich. Also das sind immer so diese Dinge, die man, ja, und so läuft
es
auch.
Wo man dann mitbekommt, dass es wirklich in so eine ganz normale, moderne Welt reinkracht.
Und das ist in Tel Aviv genauso wie in Teheran. Und das ist auch immer dieses Schräge. Und die versuchen da irgendwie trotzdem weiterzumachen. Natürlich ist es schwierig, wenn die Schulen wieder ausfallen und die Eltern zur Arbeit müssen. Da hört man ja gerade aus Israel auch wieder viele Stimmen. Wie soll das gehen?
Da haben wir ja auch alle unsere leidvollen Erfahrungen in den letzten fünf Jahren mal irgendwann gemacht.
Kennen wir auch, ja, aus anderen Kontexten.
Der Kioskbesitzer. Wie hast du jetzt mit dem kommuniziert? Hast du den mal angerufen oder?
Wir WhatsAppen immer.
Okay.
Also immer mal wieder. Ja, ich frage ihn dann, wie es ihm geht. Wenn ich mitbekomme, es gab einen Angriff auf Beirut, dann schreibe ich ihm manchmal.
Und was hat er zurückgeschrieben?
Da muss ich mal, ich habe aber mein Diensthandy hier, da gucke ich mal rein. Also übersetzt, er schreibt, das ist hart für uns und wir sind müde und ich hoffe einfach, dass es bald zu Ende ist. Und er bedankt sich, dass wir an ihn denken.
Also das sind da immer so ganz kurze Sachen. Und ich erinnere mich daran, wir hatten ja damals auch eine Folge mit der Juliana, den Namen spreche ich mal falsch, Sphere, S-F-E-I-R. Und die
Juliana
ist,
Sphere, ja.
Sphere spricht man es aus. Ich lerne es noch. Die bei einem katholischen Sender in Beirut arbeitet.
Genau, sie ist Partnerin von uns, sie ist Journalistin, Fernsehjournalistin. Und ihr habe ich natürlich auch geschrieben. Von ihr kenne ich auch tatsächlich schon länger so eine gewisse Müdigkeit. Sie hat.
Das hat sie ja damals schon gesagt, vor gut zwei Jahren, als sie sagte, wir sind damit aufgewachsen, dass andauernd Kriege sind.
Ja.
Und wir leben damit und also irgendwie.
Das ist dann auch die Generation, die natürlich auch diese Bürgerkriege miterlebt hat in den 80er Jahren und so weiter. Und sie hat mir aber auch zurückgeschrieben, tatsächlich per WhatsApp, das habe ich ja auch gerade offen, dass sie es leid sind und dass sie einfach hoffen, dass this madness, das finden sie einfach
Wahnsinn,
auch, dass der Wahnsinn aufhört. Ich habe tatsächlich auch noch mal eine Nachfrage gestellt, die mich sehr interessiert hat zum Thema Hisbollah, weil das eben gerade auch sehr umstritten ist, inwieweit die Hisbollah in der Bevölkerung immer noch so als eine Art Schutzschild gesehen wird. Das war ja lange so, dass man in Libanon gesagt hat, wir sind so klein an der nördlichen Grenze, Israel ist so stark, wir brauchen doch auch jemanden, der uns beschützt. Das kann ja die Hisbollah tun. Oder inwieweit eben diese Legitimation durch die Menschen, durch die Libanesen auch drastisch gesunken ist, weil es immer wieder zu Konflikten kommt und die Hisbollah so ein Selbstläufer geworden ist. Die Frage habe ich vielen Partnern gestellt. Es haben auch nicht alle Lust, darauf zu antworten. Man weiß ja auch nicht, wie man eingebunden ist in die verschiedenen Glaubensrichtungen. Das ist vielleicht auch oft ein Grund. Aber sie hat mir jetzt dazu geantwortet und sie schreibt, dass die Mehrheit im Libanon tatsächlich der Sache leid ist. Also sick and tired of Hisbollah, schreibt sie. Und darunter auch viele Schiiten, also weil man ja weiß, die Hisbollah ist schiitisch-islamistisch, dass sogar die Schiiten selber auch sagen, das bringt uns nur Ärger, wir wollen auch keinen Krieg, aber dadurch, dass wir Schiiten sind, also der gleichen Glaubensrichtung angehören, werden wir auch, gibt es Spannungen, vereinnahmt, werden wir vielleicht diskriminiert und so weiter in unserem Alltag, das bereitet natürlich auch große Schwierigkeiten. Es gibt natürlich auch immer noch Unterstützer der Hisbollah, aber Juliana Sfer schätzt es so ein, dass es eben auch wirklich nicht die Mehrheit ist, dass man Diplomatie möchte, dass man auch hofft, dass auch international das in den Fokus gerät, dass man hier helfen muss, um diesen Krieg zu beenden.
Ja, vor allen Dingen, weil sie ja an Verständigung und an interreligiösem Dialog ganz stark arbeitet. Also die machen ja Programme unabhängig vom Glauben. Sie sind ein katholischer Sender, aber bieten Mathestunden für alle an. So habe ich es verstanden, oder?
Ist so, und das ist ja tatsächlich auch was ganz Grundlegendes für den Libanon. Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass der Libanon Menschen ganz vieler verschiedener Glaubensrichtungen beherbergt und eigentlich auch innerhalb des Libanon das immer gut funktioniert hat in weiten Teilen und dass diese Mischung sich ja sogar im politischen System immer niederschlägt. Also es gibt diesen religiösen Proporz im Parlament zum Beispiel. Also
ist der festgeschrieben?
Das ist festgeschrieben. Also zum Beispiel der Präsident des Landes ist immer ein maronitischer Christ, während der Ministerpräsident muss immer aus dem sunnitischen Kreis kommen und der Parlamentspräsident ist ein Schiit. Das ist festgeschrieben sozusagen.
Ah, okay. Also nicht, dass das mal wechseln kann.
Und damit möchte der Libanon natürlich auch immer offiziell diesem Gewicht verleihen und sagen, wir arbeiten zusammen. Es gibt natürlich immer auch Gegenbeispiele. Ich habe in Tripoli damals auch berichtet von den Straßenkämpfen auch zwischen Sunniten und Schiiten, die es früher gab. Aber grundsätzlich ist es ein Thema für den Libanon und die Mehrheit möchte da auf einer ganz anderen Ebene zusammenarbeiten im Libanon und möchte einfach, dass dieser Staat funktioniert, ungeachtet der religiösen Zugehörigkeit.
Mhm. Aber das ist ein herber Einschnitt dann in die Arbeit, oder? Für Sie? Oder kann sie einfach so weitermachen?
Die Juliana macht weiter. Ich habe auch gefragt, ob sie überhaupt gerade im Land ist, weil sie hat auch gute Verbindungen ins Ausland, hat auch Familie im Ausland. Aber nein, sie ist da. Es ist ihr, glaube ich, auch wichtig, da zu sein und ihre Arbeit fortzuführen. Das tun sie ja auch mit ihrem Fernsehsender, indem sie eben solche Dinge auch in die Medien bringen und dann politisch auch werden. Also das sieht sie sicherlich gerade als ihre Aufgabe.
Journalistin halt.
Genau.
Ja, tolle Frau. Jeder Siebte ist auf der Flucht innerhalb des Libanon. Und du hast auch mit dem Jesuitenflüchtlingsdienst gesprochen. Was tun die jetzt gerade? Also ich versuche ja gerade mir vorzustellen, gibt es da Fluchtrichtungen? Gehen die alle nach Beirut oder wer geht wohin?
Ja, also tatsächlich das Thema Flucht und Vertreibung und Geflüchtete ist für den Libanon immer ein Thema gewesen. Deswegen hat der Jesuitenflüchtlingsdienst in dieser Region auch sehr viel zu tun. Es gab schon immer palästinensische Geflüchtete durch den Konflikt mit Israel, eine ganz große Gemeinde. Es gab durch den Syrienkrieg dauerhaft sehr viele syrische Geflüchtete im Land. Es gibt jetzt...
Die sind ja auch nicht wieder zurück bislang oder nur zu den Teilen. Ne? Also,
in Teilen sind sie zurück, in Teilen aber auch nicht, ne? Weil wir wissen ja, in Syrien ist irgendwie auch immer noch dieser Status quo gesetzt. Wo fängt man mit dem Aufbau an? Und es gibt, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, habe ich auch im Missio-Magazin schon thematisiert, eine durchaus beträchtliche Zahl an Arbeitsmigrantinnen und Migranten im Libanon. Also besonders Frauen aus Ländern wie Äthiopien, Eritrea, aus Sri Lanka, die als Hausangestellte beschäftigt sind.
Diese sklavenähnlichen Arbeitsverhältnisse, von denen du damals berichtet hast.
Das Kafala-System, wie es vor Ort heißt. Und das ist eine eigene Geschichte, kann man auch im Missio-Magazin nachlesen. Das sind natürlich überwiegend Frauen, die dann ganz am Ende der Kette sozusagen stehen. Und es sind oft die, die eben zu diesen vulnerabelsten Gruppen gehören, die im Falle eines Krieges gleich schlimm betroffen sind. Also wie Frauen, Kinder, ältere Menschen allgemein, aber eben auch diese Arbeitsmigrantinnen, die dann schnell auch entlassen werden, die keine Rechte haben, die dann schnell auf der Straße stehen und dann auch nichts haben, oft nicht mal ihren Pass und nirgendwo hin können, weil sie auch keine familiären Strukturen haben. Und da haben wir ja auch bei Mission Projekt das Olive Shelter, das sich um diese Arbeitsmigrantinnen kümmert.
Da war eben auch die Projektpartnerin dann in dem Jahr als Gast beim Weltmissionsmonat, ne?
Genau, das ist die Noah Kors, von dem Caritas Libanon Migrant Center, mit der ich auch Kontakt hatte jetzt gerade eben erst, die mir auch geschrieben hat, das Olive Shelter ist überfüllt, ja, weil natürlich dann genau solche Frauen wieder hinten runterfallen, wenn Leute sich auf die Flucht machen, wenn irgendwie Häuser zerstört werden.
Also im Prinzip, da waren Frauen aus, lass sagen, Äthiopien in einem Haushalt und dieser Haushalt löst sich auf, weil dieser Haushalt flieht und die nehmen die halt einfach nicht mit.
Zum Beispiel.
Und die bleibt dann sitzen. Ja.
Oder es werden ganze Gebäudezüge ja auch in Beirut zerstört, wo, wo solche Frauen arbeiten und leben, dann haben die gar nichts mehr, ja. Das Olive Shelter ist überfüllt, man versucht sich zu kümmern, man guckt, wie man weiter Plätze schaffen kann für diese Menschen. Aber eben auch der Jesuitenflüchtlingsdienst in Beirut, die jetzt auch von uns ganz aktuell Nothilfeunterstützung bekommen, um ihre Arbeit ausweiten zu können, haben jetzt auch erzählt, wie sie es versuchen.
Notizen mal zu haben, weil so viele Informationen sind.
Ich habe wahnsinnig viele Stimmen, das kann ich mir gar nicht alles merken. Deswegen, ja, ich nehme mal kurz ein Blatt hier, wo ich mir das notiert habe. Da haben wir zum Beispiel von dem Daniel Kuron, dem Regionaldirektor, auch eine Nachricht bekommen, der eben auch gesagt hat, es sind schwierige Tage und jeder Betrag hilft uns gerade einfach. Normalerweise machen die Jesuiten Bildungsprogramme, viel Berufsbildungsprogramme, kümmern sich auch um Zukunft eben von Geflüchteten. Und jetzt ist es gerade so, das gibt in Beirut eine große Jesuitenkirche, St. Joseph, und da sind die Türen mal wieder, gab es in der Vergangenheit natürlich auch, geöffnet. Es wird umfunktioniert zu Notunterkünften, auch die Büros der Mitarbeiter
also
zum Beispiel.
Die Türen sind ja immer geöffnet bei Kirchen. Also was heißt das jetzt?
Dass man Matratzen reinlegt. Okay. Matratzen, Decken, auch die Büros, dass die Leute da schlafen können, dass sie sich irgendwo hinlegen können, sich ausruhen können. Da liegen jetzt überall Matratzen tatsächlich. So wurde mir das berichtet. Und es geht um Nahrungsmittel und es geht aber bei den Jesuiten auch ganz traditionell darum, Gespräche zu führen, also psychosoziale Betreuung auch dieser Menschen, die vielleicht einiges auch schon erlebt haben, hinter sich haben und sprechen wollen und auch nicht wissen, wie es weitergeht.
Das sind die Leute, die vorher zum Teil am Strand saßen. Also dieses Bild habe ich jetzt von deinen Erzählungen noch am Kopf. Die versuchen dann irgendwo ein Dach über dem Kopf zu bekommen und der Jesuitenflüchtlingsdienst ist eine der Institutionen, die versuchen, da zu helfen.
Die jetzt zumindest auch mal einen Schutzraum bieten und dann muss man sehen, wie es weitergeht.
Und ihr macht da gerade Nothilfe. Das heißt, ihr stellt wirklich ganz konkret Geld zur Verfügung, damit die Jesuiten erstmal Matratzen da hinlegen können, dann was zu essen geben können und dann mit den Leuten reden können.
Damit eben diese Akuthilfe vor Ort schnell starten kann. Ich habe interessanterweise gerade auch in den Medien gelesen, dass dadurch, dass ein anderer Aspekt, aber fand ich spannend in dem Zusammenhang, dass in Dubai am Flughafen jetzt natürlich auch ganz viele Hilfstransporte und Hilfsgüter gestrandet sind momentan im Golf, also in Dubai am Flughafen. Dadurch, weil die Flüge ausgesetzt sind. Und da zeigt sich natürlich wieder, dass die UN dann auch Schwierigkeiten hat, um die Welt diese Güter zu transportieren.
Hilf mir mal geografisch so ein bisschen. Warum stranden die in Dubai? Wo kommen die her? Wo sollten die hin?
Also Dubai ist ja ein Riesendrehkreuz. Ne? Genau. Ich bin ja gerade selber auch wieder über Dubai geflogen von Madagaskar zurück. Mhm. Die Golfstaaten sind die großen Drehkreuze auch für Afrika, für Asien. Und da liegen viele Hilfsgüter und können nicht weitergeflogen werden sozusagen. Da sieht man auch mal wieder, wie sowas dann auch wahnsinnig schnell ins Stocken kommt und wir dann oft im Vorteil sind mit unseren Partnern zusammen oder die im Vorteil sind vor Ort, weil sie dann eben die lokalen Strukturen nutzen können. Also man besorgt das alles vor Ort.
Also ihr gebt das Geld dann direkt an eure Partner und die kaufen beim lokalen Bäcker ein.
Genau, also von uns ist ja keiner vor Ort. Wir unterstützen nur, damit diese Arbeit gemacht werden kann überhaupt. Und das sind dann einfach, da wird vor Ort eingekauft, bei lokalen Händlern, auf dem Markt und so weiter. Und so wird Essen besorgt, so werden Hygieneartikel besorgt. Ist ja auch gerade wahnsinnig wichtig, für die Kleinkinder Windeln zu besorgen. Ja. Milchpulver oder Milch für die Fläschchen, Medikamente, all diese Dinge. Auch Hygieneartikel für Frauen ist zum Beispiel auch ein großes Thema.
Binden und Tampons.
Genau. Dass man Binden und Tampons besorgen kann und so weiter. All diese Dinge, das ist am besten, wenn es lokal funktioniert und so machen das auch die Partner. Aber es fehlt eben oft am Geld und das ist das, was wir dann geben können.
Ja, vor allen Dingen, weil es jetzt so viele Menschen mehr sind, als es vor ein paar Wochen noch war.
Genau.
Also das ist das, was wir jetzt auch tun können, also einfach spenden, damit ihr Nothilfe leisten könnt. Was habt ihr da vorgesehen?
Also wir geben jetzt aktuell mehr als 100.000 und das wird verteilt. Also die Jesuiten bekommen was in der Hauptstadt. Über die päpstliche Mission soll auch der Süden dann bedacht werden, sollen die Dörfer im Süden Unterstützung bekommen und natürlich die BK-Ebene.
Du hast ja vor allem mit christlichen Partnern, Partnerinnen gesprochen. Gibt es auch so eine offizielle Stellungnahme der Kirche dort?
Ja, tatsächlich. Es gibt ja den maronitischen Patriarchen, den libanesischen. Das ist der Kardinal Rai, der doch auch immer wieder Gehör findet und sich natürlich immer politisch äußert. Er hat auch gesagt, das ist ein Krieg, der uns aufgezwungen wurde und den die Bevölkerung ablehnt. Man möchte den nicht haben. Und deswegen geht es auch momentan neben der Nothilfe auch ganz viel um Solidarität für den Libanon. Die Menschen dort wollen eben nicht mit der Hisbollah in einen Topf geworfen werden. Und es geht ganz viel auch um Solidarität. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch Kontakt zu einem Studenten, den ich vor ein paar Jahren getroffen habe und auch interviewt habe. Den Krikor, mit dem habe ich auch noch Kontakt, der auch immer noch da ist in Beirut und eben auch sagt, man guckt gerade nur nach seinen Nächsten. Sind wir alle in Ordnung, aber um uns rum ist Chaos. Und es geht ganz viel auch um Solidarität, habe ich das Gefühl, dass die Libanesen sich nicht vergessen fühlen.
Was sagt er denn, dass du da immer mal wieder nachfragst?
Also er hat jetzt geschrieben, danke dir für deine Nachricht. Ich bin immer noch in Beirut und arbeite und es ist Chaos und wir hoffen einfach, dass es irgendwann zu Ende geht. Und ja, danke für die Nachricht und dass du immer wieder an uns denkst, das schreibt er.
Ja, das ist das Zweite, was man tun kann. Ne? Genau das, also Soforthilfe und an die Menschen denken. Den Rest machen sie dann schon selbst, wenn sie dann wieder die Chance dazu bekommen.
Ja, aber eben auch momentan ist Unterstützung sehr notwendig.
Ihr helft dabei. Wir machen für heute mal Schluss und sprechen in der nächsten Folge in 14 Tagen über andere Landesteile, nämlich unter anderem, du hast es heute schon angedeutet, die BK-Ebene und auch über einige südliche Gemeinden. Und du warst sogar auch in Kontakt mit jemandem ganz im Norden. Also
ist auch spannend tatsächlich. Genau, ja, wo man denkt, im Norden ist man so weit weg von dieser Konfliktsituation, aber auch die haben etwas dazu zu berichten. Und tatsächlich, die BK-Ebene hat besondere Herausforderungen, das erzähle ich dann gern. Und im Süden, die kleinen Dörfer entlang der israelischen Grenze, sind nochmal in einer ganz besonders schlimmen Lage.
Und darüber reden wir in 2 Wochen.
Sehr gerne.
Bis dahin verabschieden wir uns, nämlich
Christina Balbach
und Brigitte Strauß. Bis bald.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.